deutscher Fußballmeister Borussia Mönchengladbach.
Borussia Mönchengladbach ist für mich freitagsabends Blutlicht, die weißen Trikots und da oben auf der Mauer sitzen.
Ich kenne den Club in sehr, sehr vielen Bereichen. Das ist ein Stück Heimat geworden.
Folge 32. Wir sind wieder da und wir begrüßen euch einmal mehr zu einer Therapiestunde. Hallo David.
Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich habe gerade auch gedacht, als du sagtest, wir sind wieder da, wollte ich schon einspringen mit und wieder mit schlechter Laune. Also es wird fast zur Gewohnheit, dass das, was wir hier aufnehmen, eher so ein bisschen Verarbeiten des Ärgers ist vom Vortag.
Nee, wir wollen ganz ehrlich zu euch sein. Also so schlecht ist meine Laune jetzt gerade, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht, weil wir gerade eine sehr, sehr coole Trikotfolge aufgenommen haben. Die wollten wir eigentlich heute senden. Das hatten wir euch versprochen. Das haben wir uns jetzt so entschieden, dass wir das nicht machen, weil das einfach überhaupt nicht zur Aktualität passt und vor allen Dingen auch dem ganzen Thema nicht gerecht wird. Wir haben super viele Sprachnachrichten von euch bekommen. Wir haben mit Matthias Gorke, einem der Autoren des Trikotbuches, gesprochen, der das so ein bisschen expertenmäßig immer eingeschätzt hat. Ist eine richtig coole Folge geworden. Die werden wir euch jetzt zwischen den Tagen am 27.12. zur Verfügung stellen, so als Liebhaber, als Sehnsuchtsfolge, damit wir alle mal positive Borussia-News haben. Ich fürchte, bis dahin sind wir mit der Aufarbeitung schwerwiegenderer Probleme beschäftigt.
Ja, du hast recht. Das war tatsächlich eine sehr, für uns jetzt schon mal so eine zwischengeschobene Therapiestunde, weil das hat wirklich begeistert, hat richtig Bock gemacht und hat die Laune, zumindest die, ich meine, Borussia-Laune, sage ich jetzt mal, bei mir auch echt aufgehellt. Aber das mal mitzugeben, weil wir sind ja auch so eine Art Service-Podcast, weil wir es jetzt erst nach Weihnachten senden. Natürlich trotzdem der Hinweis, das Buch, das Gladbach-Trikot von 1900 bis heute, ich glaube vom Werkstattverlag. Wer noch kein Weihnachtsgeschenk hat und Familie, Freunde, andere Borussia-Fans beschenken will, ist, glaube ich, echt ein ganz cooles Geschenk zum Durchblättern. Viele Anekdoten drin, schaut mal vorbei. Aber jetzt kümmern wir uns.
Ja, komm, nochmal Service. Ein Service-Ding habe ich noch. Wir sind nominiert von den Kollegen von Football Was My First Love zum Podcast des Jahres. Werden wir euch in den nächsten Tagen ein bisschen mit nerven. Wenn es schon sonst keine Titelchancen für Borussia gibt, dann holen wir wenigstens einen Titel. Stimmt da gerne mal ab. Wir verlinken das immer wieder bei uns in der Instagram-Story. Ansonsten geht mal in die App rein. Da wird, wie gesagt, der Podcast des Jahres gesucht. Wir würden uns freuen, wenn ihr unsere Arbeit etwas mit honoriert und wir da gemeinsam einen Titel holen. Den widmen wir dann auch euch allen.
Genau, ist natürlich, müssen wir jetzt ganz ehrlich sein, eher ein Service von euch an uns, aber alles serviceorientiert, was zwischen uns passiert.
Man muss die Tatsachen auch mal verdrehen und damit ist eine Top-Überleitung zu unserer Mannschaft. Und unserem sportlichen Bereich.
Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt
jetzt geht es uns eingemacht.
Ja, jetzt die Stimmen senken sich, die Köpfe senken sich. Das bedeutet aktuell, wir müssen sportlich über unsere Borussia reden und, das können wir schon mal vorwegnehmen, werden natürlich sportlich zumindest aufs Leipzig-Spiel gucken, haben uns aber vorgenommen, heute in einer bisschen vielleicht kürzeren Folge, mal schauen, wie das klappt, über die Gesamtsituation auch mal bei Borussia zu sprechen. Wir haben ja heute, wenn ihr es hört, am Sonntagmorgen so einen Text veröffentlicht, der so ein bisschen ja unsere Sorge ausdrückt und das Feedback bisher ist ja ziemlich unisono so, dass wir mit diesen Sorgen nicht alleine sind.
Ja, das ist Wahnsinn. Also vielen Dank auch an alle, die uns geschrieben haben. Wir können gar nicht alle Nachrichten beantworten, es tut uns mega leid. Wir picken immer die Sprachnachrichten schnell raus, da werden heute auch wieder einige kommen. Aber es ist Wahnsinn, dass wir offensichtlich damit einen ganz schönen Kern getroffen haben. Alles Feedback, was wir jetzt bekommen haben, ist wirklich, wie David sagt, unisono so, dass es in die gleiche Richtung geht. Und es ist jetzt, glaube ich, auch kein Kokettieren mit irgendwas, ne? Also wir machen uns wirklich Sorgen, weil Borussia aktuell ein katastrophales Bild abgibt. Leider auf vielen Ebenen, vor allen Dingen aber eben natürlich sportlich. Es sind jetzt die viel zitierten 14 Gegentore aus 3 Spielen. Das ist katastrophal, das ist einfach nur schlecht.
Ja, du sagst es, auf vielen Ebenen. Wir wollen eigentlich auf die verschiedenen Ebenen heute mal so ein bisschen blicken. Wir werden das so ein bisschen aufgliedern, fangen jetzt gleich an, wirklich mit Leipzig, mit dem Spiel. Werden dann auf die Mannschaft eingehen, müssen auch über Max Eberl sprechen und kommen da natürlich nicht umhin. Wenn ihr es vielleicht am Montag hört, wird 2 Tage später halt schon wieder gespielt. Das heißt, lass uns
gibt's
dann
die nächste Reise.
Ja, so wollte ich es jetzt nicht sagen, aber sagen wir mal so, das wiederum jetzt von dir eine gute Überleitung, die ich nutze. Es steht zu befürchten, wenn man das Spiel von gestern sehen musste.
Also ich habe im Familienkreis geschaut und wir hatten am Anfang das Gefühl, dass das was werden könnte, eventuell. Aufstellung, Viererkette, haben wir hier wochenlang gefordert, endlich von dieser beschissenen Dreierkette weg, hat er gemacht. Dann sind sie irgendwie auch so gefühlt ganz okay mal reingekommen. So, weißt du, aber wieder reden wir von den ersten 5 Minuten.
Okay, gut.
Gut. Wo du denkst, okay, vielleicht ist jetzt meine Reaktion ein bisschen passsicherer unterwegs, ne, haben ein, zwei ganz gute Kombinationsmöglichkeiten nach vorne. Ich glaube, das eine Ding, wo Thuram durch ist, spielen sie gut heraus. So, das ist aber nur die Anfangsphase. Danach, Katastrophe. Was will diese Mannschaft noch mit ihren, wir wollen eine Reaktion zeigen und Co. Das ist, es muss zur Halbzeit schon 3-4-0 stehen. Wenn schon wieder der Torwart der beste Mann ist, dann, ja, es fällt mir nichts dazu ein. Es ist einfach, also ich will mich ja auch nicht wochenlang wiederholen oder so, da will immer nur dumm auf die Mannschaft draufdreschen. Aber es ist ja einfach frappierend, was da abgeht.
Ja, zumal, wenn wir das Spiel gestern, das kann man ja im Grunde insofern schon abhaken, weil wir müssen ja ganz ehrlich sein, wir haben 4-1 verloren und wenn man das gesamte Spiel sieht, völlig verdient. Du hast es gerade gesagt, wir kassieren jetzt 14 Tore in 3 Spielen und wenn ich jetzt an gestern Nachmittag denke, Jan Sommer hat, kann man eigentlich gar nicht sagen, wenn Torhüter 4 Tore kassiert, aber hat ein Bombenspiel gemacht. Hat da 2-3 Dinger echt rausgeholt, die unglaublich sind. Das heißt, du hast gerade gesagt, ja, die ersten 5 Minuten und dann, es gab ja auch nach vorne, sagen wir mal, gab es dann so 1-2 Momente, wo man denkt, okay, da ist jetzt was zu erkennen, aber defensiv ist das ja weiterhin ein unglaublich planloser, ja, ich werde jetzt, wenn irgendwie Verantwortliche das hören, sich sicherlich aufregen, aber ich finde, lustloser Auftritt auch fast schon gewesen, weil ich finde, es kann nicht sein, dass wir schon wieder ein Standardtor, ne, also kassieren beispielsweise, weil da wiederholen wir uns von letzter Woche, das ist Konzentrations- und Einstellungssache, würde ich jetzt mal sagen.
War natürlich extrem gut geschossen, aber ja,
das gehört auch zur Wahrheit, klar.
Ne, aber bin ich vollkommen bei dir und wenn sich darüber wirklich jemand aufregt, dass wir sagen, dass das leidenschaftslos war, dann lebt man bei Borussia offensichtlich an der Realität vorbei. Zu dem Vorwurf kommen wir später noch. Aber na egal, lass uns gar nicht so genau über das Spiel sprechen. Ich glaube, jeder hat es gesehen und ich habe mich dann fast schon ein bisschen geärgert, als es 1-2 stand, weil dann hofft man natürlich wieder so ein bisschen und dann reißen die das nochmal in 2 Minuten mit allem wieder ein und kassieren noch 2 Dinge, Alter. Das ist es ist so schlecht.
Genau das wollte ich sagen. Und ist das symptomatisch für das Spiel gestern? Ich habe mit einem Kumpel geguckt, der Nürnberg-Fan ist. Und als es 1-2 fiel, habe ich dann kurz gesagt, boah, ich weiß, das würde irgendwie nicht der Leistung an sich gerecht, aber vielleicht, wenn wir jetzt irgendwie das 2-2 machen, noch einen Punkt holen, ist das vielleicht zumindest für die Moral gut, obwohl uns ein Punkt auch auf dem Papier ja gar nicht so wahnsinnig viel gebracht hätte. So, und dann, gefühlt habe ich den Satz beendet, steht's 4-1, ne? Das, und ist dann wieder genauso, wie es dann auch im Derby passiert ist, diese 2 Gegentreffer am Ende, da gehst du dann doch wieder unter. Und man muss ja auch sagen, das hätte noch viel früher passieren können. Also ich war zwischendurch dann in der zweiten Halbzeit einmal auf Toilette. Kurz, komm wieder, sagte mein Kumpel ja, gerade relativ dicke Chance nochmal für Leipzig. Und dann wird das 2 Minuten später wiederholt. Ich glaube, Silva war es, ne, dass das leere Tor nicht trifft. Das ist ja das ist ja reines Glück, dass das Spiel nicht da längst schon entschieden wurde. Von daher, ja, lass uns das Spiel abhaken, lebloser, blutloser Auftritt, nächste Enttäuschung.
Lass uns die konkreten Szenen abhaken, denn lass uns mal eine Sprachnachricht anhören von Willi, der uns was gesprochen hat und nachher drüber reden, es geht um die Rolle des Trainers.
Also mir kommt der Trainer in der ganzen Diskussion einfach zu gut weg und auch bei Max Eberl habe ich schon wieder den Eindruck, dass er sich bedingungslos hinter ihn stellt. Wenn man sich mal anschaut, in Köln, die Dreierkette überhaupt nicht funktioniert, habt ihr auch schon im Podcast dann besprochen, dann stellt er gegen Freiburg wieder auf Dreierkette auf, mit Leiner rechts, der noch gar nicht nach der Verletzung wieder bereit war zu spielen, offensichtlich, und wieder Skelly auf links, was nicht funktioniert, was ihr ja auch schon gut analysiert habt. Dann korrigiert er das, aber zu spät, als es schon 5-0 stand. Und jetzt gegen Leipzig stellt er zwar Viererkette auf, was gut war, aber wenn man sich anschaut, offensichtlich sollte Pressing gespielt werden. Embolo, Thuram, Stindl, Hofmann haben sich aber kaum bewegt. Das hat nicht funktioniert, sodass Leipzig das ja locker überspielen konnte. Und wir sind ja teilweise gar nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Also war überhaupt keine Spielidee zu erkennen. Und klar kann man jetzt am Ende sagen, wir hätten fast einen Punkt geholt. Aber Jan Sommer hat uns da einige Male vor weiteren Gegentoren gerettet. Und in der zweiten Halbzeit hat Leipzig auch mehrere Gänge zurückgeschaltet. Also da hätten wir auch viel, viel mehr Gegentore kassieren können. Also ich will es nicht fordern, jetzt sofort den Trainer rauszuwerfen, was jetzt mit der englischen Woche auch nur bedingt Sinn ergeben würde. Aber dann sollte man sich schon fragen, ob nicht 19 Pflichtspiele Zeit genug Zeit sind, um das System zu implementieren, was dann halt nicht funktioniert hat. Und realistischerweise könnte es ja sein, dass wir auf Platz 16 überwintern. Und dann müssen wir sehen, dass wir den Abstiegskampf annehmen. Und oberstes Ziel in der Rückrunde sollte dann erstmal sein, genug Punkte zwischen uns und Platz 16 zu schaffen.
Danke, Willi. Und ja, natürlich müssen wir über Adi Hütter sprechen. Das ist klar. Wir haben gerade gehört, 19 Spiele Zeit, genug eigentlich, um ein System zu implementieren, der Mannschaft einzupflanzen. Und ja, ich bleibe dabei, dass ich ein Fan von Adi Hütter bin. Ich werde auch da meine Worte jetzt nicht in den nächsten Wochen irgendwie ad absurdum führen und irgendwie jetzt hier ein Fähnchen im Wind sein. Man muss mittlerweile aber den Vorwurf zulassen und den eigentlich auch bestätigen, dass bei der Mannschaft kein Spielsystem zu erkennen ist. Und den Vorwurf muss man dann leider dem sportlichen Leiter in dem Fall machen. Und das ist halt dann nun mal der Trainer in dem Moment.
Ja, also du sagst es, bla bla bla, Phrasen, Mechanismen des Geschäfts, Trainer trägt die Verantwortung, wissen wir ja alle. Haben wir auch letzte Woche schon gesagt, das muss man halt schon konstatieren, dass Adi Hütter es bisher eben nicht geschafft hat, eine Verbesserung herbeizuführen. Punkt, finde ich schwierig zu diskutieren. Aber, und da bin ich halt so ein bisschen unentschlossen, man muss ja trotzdem sehen, alle haben Hütter begrüßt, er hat unglaubliche Arbeit auch in Frankfurt geleistet, der wird ja jetzt nicht in einem halben Jahr alles verlernt haben. Und mich beschleicht eben so ein bisschen das Gefühl, ich weiß, dass, also Max Eberl hat es auch, glaube ich, diese Woche in der Pressekonferenz gesagt, er kann das immer nicht verstehen, diese ganzen Diskussionen um die Mannschaft und Einstellung und Führungsspieler und so ein Quatsch, aber also die Mannschaft ist in der Pflicht, weil das ist, sagen wir mal, wenn Adi Hütter wäre eben nicht der Erste, der an der Mannschaft und dieser teilweise lethargischen Truppe scheitert. Und ja, und das gehört ja auch zur Wahrheit, er hat ja den Kader jetzt nicht maßgeblich selbst mitgestaltet. Das kann man eben dann schon zu seiner Verteidigung sagen. Trotzdem, ja, ich sehe dich reingrätschen wollen, deshalb, du hast recht. Mit den Vorschusslorbeeren, mit denen er gekommen ist, dafür macht er bisher keine gute Arbeit. Oder hat zumindest hat seine Arbeit nicht den Effekt.
Er wusste ja, auf was er sich einlässt. Er kannte ja den Kader sogar sehr, sehr gut, weil er jahrelang Gegner war von diesem Kader. Ich finde es zu einfach zu sagen, und das hört man jetzt so aus dem Verein, dass er sagt, es ist schwierig mit diesem Kader die eigene Spielidee umzusetzen, auch wegen Verletzten natürlich, das kommt dazu, aber gerade sind übrigens alle, glaube ich, bis auf Bayer, sind alle da und deswegen muss er dann jetzt schon mal zeigen, welche Idee er hat. Ich finde sowas schwierig, wenn jemand sagt, ich kann mit diesem Kader meine Spielidee nicht umsetzen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wir werden gleich zur Mannschaft kommen, ist das einfach auch eine Truppe, der kaufe ich jetzt ehrlicherweise nichts mehr ab. Also die da haben einen Trainerverschleiß und die sollen jetzt mal zeigen, was Sache ist. Weil das ging unter Hacking los.
Genau, also ich meine, wir reden jetzt hier klug daher als Fans. Ne? Ich weiß natürlich jetzt gar nicht, weil du sagtest gerade, er kennt die Mannschaft sehr gut, weil er jahrelang Gegner war. Ja, da natürlich ist eine Arbeit als Trainer mit der Mannschaft immer was anderes. Du lernst die anders kennen. Und ich kann mir nämlich zum Beispiel vorstellen, weil wir jetzt auch über die Mannschaft sprechen wollen, dass er so gewisse Mechanismen eben vielleicht nicht hat kommen sehen und sie vielleicht auch nicht kommen sehen konnte.
Lass mich noch eine Sache zu seiner Spielidee sagen, weil ich weiß, worauf du jetzt kommen willst, und das ist ein wichtiger Punkt, aber den müssen wir geschlossen besprechen. Ich habe ja eben gesagt, ich weiß nicht so richtig, was er will, und das hat man in Leipzig gesehen. Also natürlich ist die Truppe verunsichert, und das ist maximal schwer für einen Trainer. Und auch für Eberl ist das maximal schwer, das zu moderieren. Die haben natürlich am letzten Montag nach dem Freiburg-Spiel relativ viel Pulver verschossen, als sie die Mannschaft ins Gebet genommen haben. Wir haben da erfahren von einer Teamsitzung, die sehr, sehr lange ging, was Analyse anging, aber vor allen Dingen auch, was ein Kreuzverhör von Max Eberl anging. Die haben jetzt schon echt viel gemacht, was man in Krisenzeiten macht, nämlich auf die Mannschaft eingeredet. Jetzt habe ich von Eberl wieder gehört gestern im Sportstudio von wegen, wir müssen die Spieler bei der Ehre packen. Das sind jetzt alles sehr, sehr hochtrabende Worte. Das Problem, was ich nur sehe, ist, ich sehe halt nicht die spielerische Idee, die vielleicht das Ganze spielerisch lösen soll. Die haben gegen Leipzig versucht, das haben wir eben jetzt auch von Willi gehört, Pressing zu spielen. So, die haben versucht, sie also früh zu attackieren und unter Druck zu setzen. Aber da hat gar nicht die ganze Mannschaft mitgemacht. Also da, wie einfach es für Leipzig war, hinter diese erste Angriffsreihe zu kommen, sogar hinter die zweite Angriffsreihe zu kommen, wie einfach es ist, durch diese Verschiebung von Kampel etwas nach links Druck auf Skelly zu machen, der maximal überfordert wieder war. Also ich sehe da gar keine richtigen Lösungen, und das macht mir richtig Sorge, weil er ist ein guter Trainer und er wird Ideen haben. Aber es ist macht fast so ein bisschen den Eindruck, dass wir jetzt sagen sollten, ey, irgendwie noch zwei Spiele unbeschadet überstehen, dann in der Winterpause reagieren. Das Problem ist, die Winterpause ist genau, glaube ich, 2 Wochen lang. So, das ist halt, du wirst nicht am 7. gegen Bayern mit einem neuen Kader da stehen. Das geht nicht.
Nein,
und du wirst dieses Gesamtgebilde macht mir Sorge, und nicht, dass man doch schneller über den Trainer redet, als es mir, aber auch Max Eberl wahrscheinlich lieb wäre.
Ja, und du hast natürlich, du hast total recht, und dann lass uns das langsam beenden, weil, also das sag mal so, die Trainersystem-Diskussion, wie auch immer, aber habe ich jetzt auch im Vorfeld der Folge gesehen, hier der Twitter-Account Bestadt, keine Ahnung, von Michael Karbach, der veröffentlicht immer mal so Statistik, Visuals und so, und der hat eben, arbeitet daraus, dass Borussia die letzten 4 Spielzeiten immer weniger läuft und diese Saison wirklich signifikant weniger Laufleistung hat in den einzelnen, also insgesamt, und man sieht eben ganz deutlich, besonders die Spiele, die wir verlieren, da laufen wir unglaublich wenig. Wir haben das in den einzelnen Spielen in den letzten Wochen immer festgehalten und sind jetzt auch gestern, glaube ich, wieder 3,5 Kilometer weniger gelaufen als Leipzig, aber offensichtlich fehlt es der Mannschaft, also an Laufbereitschaft, an einer Grundtugend. Und das leitet dann nämlich über, worüber ich eben sprechen wollte, zu dem Zustand der Mannschaft und dieses, ich finde, vielsagende Interview von Stindl gestern, der nämlich, weil ich gerade gesagt habe, die laufen wenig, das ist eine Grundtugend. Und Stindl hat gestern am Spiel dieses Interview gegeben. Ich glaube, mit einem Tag Abstand hätte er das vielleicht nicht so offen gegeben. Aber ich habe das Gefühl, dass das schon ziemlich verräterisch, sag ich mal, war, weil er genau gesagt hat, hier, zweite Halbzeit haben wir dann die Grundtugenden gezeigt, wo ich mich dann als Fan natürlich schon frage, ey, ihr habt doch ein Derby 4-1 verloren, dann 6-0 eine Klatsche zu Hause gegen Freiburg bekommen und habt gesagt, wir werden eine Reaktion zeigen, wir müssen eine Reaktion zeigen, und sag mal so, die Grundtugenden auf den Platz zu bringen, das ist ja gar keine Reaktion gezeigt, aber wenn man schon ohne Grundtugenden ins Spiel geht, dann kann ich auch zu Hause bleiben.
Ja, also, und vor allen Dingen, wenn man das offen zugibt.
Genau.
Kurz noch zu diesem Laufleistungsding. Mir macht Sorge, dass die Verantwortlichen nicht so sehen. Dass es heißt, man müsse gar nicht viel laufen und so. Das macht mir wirklich Sorge. Das hat Hütter auf der Pressekonferenz am Donnerstag gesagt, angesprochen, glaube ich, von Yannick Sorgatz auf dieses Ding. Das macht mir wirklich Sorge. Viel größere Sorge macht mir das Thema, was du gerade angesprochen hast. Diese Mannschaft ist tot. Und jeder, der mir jetzt was anderes sagt, also wir haben das Thema seit Februar.
Ja.
Seit Februar weisen wir darauf hin. Ich habe eben nochmal nachgeguckt, es gab damals dieses Spiel gegen Augsburg, wonach wir auch in einer Nachtsitzung entschieden haben, wir schreiben jetzt mal einen Text und fordern offen, dass der Trainer, dass Marco Rose, rausgeworfen wird. Ich fühle mich gerade wieder so, ohne dass ich den Trainerkopf fordere, sondern ich fühle mich gerade so, dass man eine Mannschaft hat, die wieder Gefahr läuft, einen Trainer zu verschleißen, wobei das jetzt mit Rose nicht zu überhaupt nicht zu vergleichen ist, aber ne, die eine Leidenschaftslosigkeit an den Tag legt, nicht alle. Ich will da zum Beispiel Stindl extrem rausnehmen, weil er, das Interview hat wieder gezeigt, wir haben den richtigen Kapitän, der sagt offen seine Meinung und ist voll im Führungsspieler. Sommer will ich auch.
Ja, ja, also ich mag Stindl und ne, und das Interview gestern, das war sehr offen, sehr ehrlich, finde ich ein gutes Zeichen. Wir haben uns ja auch schon mal, oder regen uns ja regelmäßig drüber auf, dass man sich die Interviews nach dem Spiel eigentlich sparen kann. Stimmt für dieses Interview kein Stück, okay, gut, gebe ich dir recht. Aber von wegen Führungsspieler, im Interview wirkte das gestern so wie ein Führungsspieler, aber halt auf dem Platz dann halt auch nicht, ne? Und dämliche Floskel, aber auch wichtig ist er auf dem Platz, ne? So.
Ja, ja, maximal nur einer kann halt nicht alleine, ne, das Ding, also höchstens Jan Sommer, der kann vermeiden, dass wir 8-0 verlieren, was angebracht gewesen wäre jetzt in Leipzig. Aber klar, ne? Ist natürlich immer schwierig. Ob man das alleine machen kann, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, dass er sagt, die Grundtugenden haben eben gefehlt in der ersten Hälfte, was du gesagt hast, dass er so lange zögert auf die Frage, ob es in der Mannschaft stimmt, das bestätigt ja nur Beobachtungen, die nicht neu sind. Es ist jetzt nur, es wird jetzt mal offen zutage gefördert und das ist natürlich mehr als ein Alarmsignal.
Ja, und genau, Stichwort Alarmsignal, auch diese Aussagen im Interview. Irgendwie, ich krieg's jetzt nicht mehr zitierfähig zusammen, aber wir haben in der Kabine ganz viel geredet und am Ende macht dann doch wieder jeder sein eigenes Ding.
Genau, jeder macht für sich, hat er gesagt.
Ja, und das ist natürlich eine Aussage, boah, wo man dann sich wirklich fragt. Und dann kommen wir nämlich auch dazu, uns hat ja ein Hörer auch via Instagram, glaube ich, so ein bisschen dazu befragt, glaubt ihr, dass wir absteigen können? Ne? Und das ist natürlich dann so ein Alarmsignal, weil wenn man jetzt immer weiter da unten reinrutscht, wenn man die Aussagen von Stindl so ein bisschen deutet und wirklich es in der Mannschaft an einem Gemeinschaftsgefühl und damit eher auch an Grundtugenden mangelt, dann bekommt man gerade natürlich, wenn man immer weiter unten reinrutscht, immer größere Probleme und wird dann irgendwie so ein Schneeballsystem irgendwann, ne?
Ja gut, aber die Frage ist ja mit einem Wort zu beantworten. Ja, natürlich glaube ich, dass die absteigen können. Ich glaube jetzt, dass gerade noch zwei Mannschaften da sind, die vermutlich schwächer sind. Also Fürth müssen wir nicht drüber reden. Aber Bielefeld sehe ich auch noch da unten. Da wird sicherlich noch eine andere Mannschaft mit reinrutschen. Das Problem, was ich nur sehe, ist, Stindl sagt selbst, wir sind in einer gefährlichen Gesamtsituation, müssen höllisch aufpassen. Und wir wissen doch alle, wie es läuft. In einem Kader, dem du über Jahre lang erzählst, ihr seid die Geilsten, ihr seid eine Champions-League-Mannschaft, dem zu vermitteln, ihr müsst jetzt mal Abstiegskampf machen oder irgendwie unteres Mittelfeld, nicht da unten reinrutschen, das ist eine Herkulesaufgabe. Und das kann eigentlich nur schiefgehen.
Ja, und Eberl weist ja auch immer wieder darauf hin, da hat er auch einen Punkt. Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend bei der Frage, können wir absteigen, dass jetzt mit dem Kader, mit unserer Mannschaft, die Erwartungen ja eine ganz andere sind. Das ist der teuerste und beste Kader, den wir je hatten. Gut, lassen wir mal die 70er raus, aber den wir in unserer Fan-Ära je hatten. Das heißt, da spielt jetzt natürlich auch der Kopf mit. Immer weiter, bei jedem Spiel. Das stimmt, den Punkt hat Eberl. Aber, und deshalb, ja, also ich würde die Frage tatsächlich anders beantworten, können wir absteigen? Natürlich, rein theoretisch ist das eine Möglichkeit, aber ich glaube wirklich, ich würde eher Nein sagen, weil es eben Fürth und Bielefeld gibt. Und ich glaube, selbst wenn wir lange irgendwie uns da jetzt nicht raus befreien können, am Ende ist der Kader wirklich zu gut, um abzusteigen. Und ich weiß, jetzt würden dann auch Leute da reinspringen und sagen, da gibt es aber wirklich viele Gegenbeispiele aus der Bundesliga-Historie, denen das passiert ist. Aber ich habe letzte Woche schon mal gesagt, finde ich wirklich alles zu früh. Diese Diskussion spielt für mich aber auch gar keine Rolle, weil so oder so, auch wenn wir jetzt Zwölfter werden, ist das alles andere als den Erwartungen und dem Kader entsprechend.
Naja, und vor allem die Art und Weise halt, das schockiert ja, ne? Also ja. Ich glaube auch natürlich, dass der Kader zu stark ist, um abzusteigen. Ich glaube auch, dass er sportlich zum Beispiel nicht mit Schalke, Bremen oder Hamburg zu vergleichen ist, weil es schon ein wirklich individuell stärkerer Kader ist. Das Problem ist nur diese Spirale, in die du halt kommen kannst, wo halt dann alles gegen dich läuft. Und das ist halt tricky und davor warne ich nur, dass man eben jetzt nicht, da kommen wir ja jetzt gleich zu, alles schönredet und sagt, alles ist super und nee, wir können auf gar keinen Fall absteigen und in ein paar Wochen bist du dann, holst jetzt 0 Punkte bis zum Winter und bist dann unten. Das kann alles anders laufen. Es kann aber auch genauso kommen. Und ich hoffe, dass Borussia darauf vorbereitet ist. Aber naja, viele Aspekte davon kommen gleich noch. Lass uns reinhören in eine Sprachnachricht von Fabian, der sich nochmal mit den Spielern beschäftigt. Das nochmal so ein bisschen abrundet, was wir jetzt auch gesagt haben. Und Alpa hat auch noch eine Sprachnachricht geschickt. Da geht's um das Thema auslaufende Verträge.
Ja, schönen guten Morgen, Jungs. Es ist Sonntag, ich habe gedacht, ich warte jetzt mal ab, was die ganzen Interviews ergeben. Das ist unglaublich, man merkt einfach, wie gespalten diese Mannschaft ist und wie unglaublich demotivierend das nicht nur für uns Fans, sondern vor allen Dingen, wie unmotiviert die Jungs auf dem Platz sind. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie die sich das vorstellen, die Interviews danach, auch vom Hütter, nee, es gibt keine Spaltungen, wir sind ein Team, ja, am Arsch. Dann würden die, glaube ich, nicht so auf dem Platz auftreten. Auch bei jedem Gegentor guckt sich jeder an und zuckt einfach nur mit den Achseln. So ein Zakaria auch, der gefühlt jeden, der kämpft da mal einen Ball im Mittelfeld, okay, aber im nächsten will er 2-3 Mann ausspielen und verliert ihn wieder oder macht einen kläglichen Doppelpass, kläglichen Fehlpass. Das ist unglaublich. Das Schlimme ist, mittlerweile kann ich mich gar nicht mehr aufregen. Das regt mich am meisten auf. Ich nehme das alles nur noch einfach hin. Ich nehme es einfach nur noch hin. Jetzt am Mittwoch folgt Frankfurt. Das wird genauso ein Spiel wie gegen Köln und gegen Freiburg. Gegen vermeintlich kleinere Teams, die aber körperbetont spielen. Ich ahne unglaublich Böses. Ich hoffe und bete einfach nur, dass das nicht so ausgeht, weil das hat hier unglaubliche Ähnlichkeit zu Schalke, wie das damals mit denen angefangen hat.
Ja. Hallo, liebes Mitgedacht-Team. Viele Grüße aus der verbotenen Stadt Köln. Ja, hier gibt es auch noch einige Gladbach-Fans. Was ich loswerden wollte, ist, es geht um das Thema 2023, auslaufende Verträge. Und ich glaube, die sind wichtiger sogar als die, die jetzt 2022 auslaufen, weil es fast die komplette Mannschaft da betrifft. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die Spieler nicht überzeugen können, bei uns zu bleiben, weil wir wahrscheinlich nächstes Jahr nicht Europa spielen werden. Das heißt, die 2023 auslaufen, werden sich auch nach einer neuen Verein umgucken. Und ja, wie Eberl immer sagte, wir können nur Spieler kaufen, wenn wir Spieler verkaufen. Und keiner davon hat bisher verlängert. Ich glaube auch nicht, dass jemand davon verlängert wird, außer vielleicht Stindl oder Sommer. Also die wirklich sich mit dem Verein identifizieren können. Der Rest wird wahrscheinlich auch ablösefrei gehen wollen. Deswegen müssen wir sie verkaufen, auf jeden Fall.
Dankeschön an Fabian und Alpa. Ja, besonders Alpas Umbruch auslaufender Verträge. Also wir hatten ja letzte Woche schon viel darüber gesprochen, dass ein Umbruch gut täte. Er weist jetzt darauf hin, dass diese auslaufenden Verträge 2023 ja auch jetzt zum Problem werden. Und da hat er recht. Also ich meine, wir reden gerade immer über Zakaria und Ginter, die man vielleicht jetzt doch noch schnell verkaufen muss, um ein bisschen was dafür zu bekommen. Aber um nicht nächstes Jahr wieder die gleichen Diskussionen zu führen, müsste eigentlich natürlich jetzt gerade Max Eberl dran sitzen und schon eben mit diesen ganzen Spielern, die 2023 dann gehen können, Gespräche führen. Aber da beißt sich natürlich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, weil die Position für solche Verlängerungsgespräche und so ist gerade einmal finanziell nicht gut, aber eben auch in der Perspektive. Also gerade Spieler, die ein gewisses Niveau haben, sich vielleicht nochmal entwickeln wollen würden, den kann man im Moment nicht viel anbieten. So ehrlich müssen wir dann schon sein.
Vergiss es. Also ganz ehrlich, wir haben es ja auch im Text geschrieben, das Thema ist ja auch bei uns präsent und wir haben ja dann eben auch dieses Thema jetzt in unserem Sorgentext, nenne ich es mal, extra deshalb aufgegriffen. Player wird weg sein, Hofmann wird weg sein, ohne internationales Geschäft. Benzibaini hat mich jetzt überrascht, aber scheint sich schon mit einem Wechsel zu beschäftigen, was man so hört. Vielleicht kannst du Embolo halten vorne als Mentalitätsspieler, hoffe ich zumindest, weil er einen ganz guten Eindruck bei uns macht, wenn er denn fit ist. Stindl und Sommer werden ja wohl hoffentlich bleiben, Thuram wird weg sein. Also der Berater sagt jetzt gerade offen, dass er oder veröffentlicht jetzt, was man natürlich schon wusste, dass er sich mit Inter Mailand einig war, aber jetzt ist es wirklich mal in der Welt. Das heißt, wir sind jetzt bei mindestens 4. Neuhaus könnte ich mir auch vorstellen, dass er gehen wird, weil er mit dem Trainer nicht klarkommt. 5. Und dann gehen Ginter und Zakaria, dann bist du bei 7 Stammspielern. Und das nenne ich mal einen Umbruch. Das ist natürlich ehrlicherweise mit Existenz gefährdend. Spielt, ist aber die einzige Chance, die Eberl so viel Geld in die Kassen spült, dass er damit einen neuen Anfang machen kann. Das ist natürlich so ein bisschen, beißt die Katze sich da selbst in den Schwanz, weil, wie du es gerade gesagt hast, weil man quasi, jetzt fällt einem so die letzten Transferperioden, fallen Borussia jetzt halt voll auf die Füße. Volles Programm. Und diese Corona-Sache fällt Eberl jetzt halt voll auf die Füße. Ich glaube aber, dass es, das wird richtig schmerzhaft werden. Das wird mit sportlichem Qualitätsverlust einhergehen. Aber es ist die einzige Chance, dass er wieder eine Mannschaft bauen kann, auf die alle Bock haben und wo in der Borussia wieder so geschlossen ist, wie es in den letzten Jahren der Fall war.
Ja, und was du jetzt hier sagst, also natürlich ist das alles ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder gesagt, dass wir einen Umbruch aus verschiedenen Gründen angebracht fänden und den sogar gut fänden. Aber natürlich, so ein Umbruch in dem Umfang, wie du ihn gerade geschildert hast, birgt natürlich auch unglaublich viele Risiken. Und da muss man ehrlich sein, auch wenn ich weiterhin von Eberl sehr, sehr viel halte, da kann man eben nicht garantieren, dass das nochmal alles so reibungslos klappt, wie es schon mal in den letzten 10 Jahren geklappt hat mit der Aufbauarbeit. Aber
bitte, also sei doch realistisch, von welchem dieser Spieler glaubst du ernsthaft, dass er bleibt?
Nein, also das war gar keine Gegenrede, ich bin total bei dir, ich glaube auch, dass ziemlich viel von dem so eintreten wird und vielleicht sogar schon so ein bisschen gerade eintritt in Gesprächen, von denen wir jetzt vielleicht noch nichts wissen. Aber worauf ich dann eben hinaus wollte, ist der Punkt, das wird natürlich, und ich finde, da kann man jetzt auch, muss man gar nicht drum rumreden, das wird, selbst wenn der Umbruch gelingt und Eberl und Co. da richtig gute Arbeit machen, wird das mit sportlichem Qualitätsverlust einhergehen. Einmal, weil natürlich, du jetzt ein Gerüst einer Mannschaft, wenn du das ganz austauschst, braucht es erstmal Zeit, dass sich sowas neu findet, neu aufbaut. Aber auch, ja, wir wissen um die finanzielle Situation durch Corona. Die finanziellen Mittel sind halt nicht riesig. Und ich finde das aber jetzt als Fan völlig in Ordnung. Ich kann wirklich
total,
wirklich offen so sagen, dass wahrscheinlich wird sich natürlich ein Max Eberl, weiß nicht, wie er zu der Aussage stehen würde, aber ich sage, ich finde es völlig in Ordnung, 1-2 Level an sportlicher Qualität jetzt erstmal einzubüßen, um dann eben neu anzugreifen. Also am Ende ist das ja auch der Lauf der Dinge des Fußballs. Also Vereine erneuern sich immer wieder und wichtig ist, dass du eben auf einer soliden Basis aufbaust und eben nicht völlig abstürzt dann, sondern sagst, wir gehen jetzt mal 1-2 Schritte zurück, sortieren uns neu, tauschen ein bisschen aus, arbeiten im Hintergrund so strukturell ein bisschen am Verein, am Kader, um dann vielleicht in 2-3 Jahren wieder da zu sein, wo wir uns glaubten oder wo wir glaubten schon mal gewesen zu sein vor einem Jahr.
Ja, und nochmal, wir haben es ja jetzt auch geschrieben, also für uns Fans, und ich weiß, dass Max Eberl nicht für Fans denkt, sondern natürlich für den Verein und fürs maximale Streben und den maximalen Erfolg. Aber für uns Fans ist doch das Entscheidende, dass wir eine Mannschaft haben, mit der wir uns identifizieren und wo wir als Borussia Mönchengladbach, und so realistisch denkt doch mittlerweile jeder Fan. Wir wissen doch, dass wir nicht automatisch für die Champions League uns qualifizieren. Wir wissen sogar, dass wir uns nicht automatisch für die Europa League im Normalfall qualifizieren. Wir hatten jetzt einen Kader, der es wirklich mal gut gemacht hat und der zusammengeblieben ist, der aber sich vielleicht auch immer hinter fußballerischer Qualität versteckt hat. Und für den es in Krisenzeiten halt schwierig wird. Und deswegen weiß doch jeder Fan, wenn jetzt so ein Neuanfang kommt, dass es eben vielleicht nur für Platz 7 reicht. Und dann freut man sich aber über Platz 7. Und wenn es für Platz 4 reicht mit so einer Mannschaft, ey, dann feierst du das mega ab und denkst dir, boah, wie geil, dass wir mit dieser Truppe Champions League spielen, Achtung, dürfen. Und die Spieler denken sich, boah, geil, dass wir für diesen Verein Champions League spielen dürfen. Und nicht, dass sie das als gesetzt ansehen, weil sie mit Inter Mailand verhandeln und von Borussia Dortmund kommen und, keine Ahnung, mal Real Madrid am Rande der Niederlage hatten. So, das ist einfach, ich würde mir wieder mehr so back to the roots wünschen. Eberl hat das bei der Pressekonferenz gesagt, dieser Ruf nach Führungsspieler. Ich finde, da macht er es sich zum Beispiel zu einfach. Er hat dann selbst Stranzel angeführt und hat dann mit einem so Nebensatz gesagt, dass das aber heute ja nicht mehr reichen würde. Ja doch, Ganz ehrlich, das würde reichen. Das ist natürlich sportlich schlechter, aber es ist menschlich eine Führungspersönlichkeit auf dem Platz, die jetzt auch nicht um Abstiegskampf in der Bundesliga mitspielt. Und da würde ich mir lieber mal wünschen, komm weg davon, dass man nur 22-Jährige holt, die sich entwickeln, sondern hol doch mal einen 29-jährigen Verteidiger, 28-jährigen Verteidiger, der vielleicht so im oberen Mittelfeld der Bundesliga ist, aber der uns auf dem Platz weiterbringt. Keine Ahnung, er wird schon mal mit uns in Verbindung gebracht. Ich denke da zum Beispiel an Marvin Friedrich von Union. Absolut solider Bundesliga-Verteidiger. Borussia war schon mal dran, soll auch weiterhin dran sein. Fände ich einen Megatransfer zum Beispiel, weil es mal weg ist von diesem overrated Players hin zu jemandem, der uns wirklich als Typ auf dem Platz weiterbringt.
Ja, overrated Players oder wie du es gesagt hast, für uns spielen dürfen. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, wo ich dann rein will, weil ja, im aktuellen Kader hat man eben dann manchmal bei einigen Namen das Gefühl, dass die sich so sehen, dass sie als selbstverständliche Teilnehmer der Champions League mit ihrer Qualität eigentlich da stehen sollten. Nur leider, haben wir darüber gesprochen, spiegelt sich das wirklich absolut nicht, in keiner Weise in den aktuellen Leistungen. Und ehrlicherweise nicht nur in aktuellen Leistungen, sondern in den Leistungen seit einigen Monaten mit. Und jetzt würde Eber wahrscheinlich dazwischen gehen, mit Ausnahmen. Es gibt natürlich die Top-Spiele, so wissen wir. Aber dann, weil wir jetzt ja bei Eber sind und schon über die Umstrukturierung und so gesprochen haben, auch so ein bisschen angedeutet haben, lass uns doch direkt bei Eber bleiben. Also er spricht ja aktuell wieder viel, er verteidigt das Ganze so ein bisschen, wie wir es aus letzter Saison schon kennen, wie wir es mit ihm auch in unserem Sommerinterview aufgearbeitet haben.
Ich wollte gerade sagen, du hast ihn ja sehr, sehr direkt damals darauf angesprochen, dass man so das Gefühl hatte, er geht dann immer in den Angriffsmodus über. Das ist ja gerade ein Paradebeispiel dafür, ne?
Genau, das ist gerade Paradebeispiel, also aufgehorcht habe ich da echt dann wann war die Pressekonferenz? Donnerstags ist die ja immer, ne? Wo er dann diesen Spruch mit den Fans, der auch in unserem Text dann vorkommt, schwierig. Wo ich mir auch so dachte, oh, das geht ein bisschen dran vorbei und ist halt schon wieder, ja, so der Mini-Uli Hoeneß, ne? Der jetzt halt Nebelkerzen schmeißt.
Naja, zumal, ganz ehrlich, er sagt das auf diese Kritik vom Supporters Club, ne? Daraufhin sagt er das und sagt dann, die uns den Rücken kehren, die wollen wir nicht. Hey, ja, so ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hätte ich ihm. Und nochmal, wir sind erklärte Max Eberl-Fans. Ihr werdet hier nie von uns hören, dass wir jetzt fordern, dass Max Eberl gehen muss. Ohne den wäre das alles nicht passiert. Und das ist, da wisst ihr unser Verhältnis zu ihm. Und das werde ich mir auch nicht kaputt machen lassen. Aber ey, manchmal denke ich mir wirklich, ein Regal tiefer liegt auch ganz gute Ware.
Genau, das war jetzt nicht, genau, er greift da immer dann gleich ganz oben hin und es macht dann, ne, es würde eben auch eine Nummer kleiner tun. Und ich finde, das kann man dann schon mal so sagen, was er da gesagt hat in der Pressekonferenz, das war jetzt nicht besonders empathisch uns Fans gegenüber. Aber, weil du es gerade gesagt hast, er antwortete da ja eigentlich auf ja, eine Äußerung des Supporters Clubs. Gutes Stichwort, lass uns doch mal. Uns hat nämlich Michael eine Sprachnachricht zugeschickt mit einer sehr, sehr kontroversen Meinung zu Max Eberl, die wirklich eine andere ist, als die wir vertreten und die du gerade, Christoph, auch nochmal so ein bisschen dargelegt hast. Lass uns mal gemeinsam reinhören.
Es ist traurig, aber mittlerweile muss man nach allen Verdiensten Max Eberl absolut kritisch hinterfragen. Es ist so verdammt viel zerbrochen in 21. Er will das aber nicht wahrhaben. Das ist alles blind, beratungsresistent, stur und trotzig. Kritik gibt's immer, wenn überhaupt, dann nur an den Fans. Im Sportstudio redet er von 3 schlechten Spielen. Wir haben, glaube ich, Rückrunde und Hinrunde zusammengerechnet 39 Punkte geholt. Das ist ein Witz. Sinnfreies Festhalten an Rose, beim Auseinanderbrechen zugeschaut. Ja, Corona, aber den Kader kaum verändert. Wir sind gesünder als viele andere Vereine, Beispiel Union Berlin, die können sich auch verstärken. Man kann auch mal einen 31-Jährigen holen, der über seinem Zenit ist, der aber dann sofort hilft und nicht immer Perspektivspieler. Er rennt Zakaria und Ginter immer noch hinterher, die lachen sich doch alle kaputt. Das kann so nicht weitergehen, das darf auch so nicht weitergehen. Es muss wirklich was passieren, Verdienste hin oder her.
Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, wie meine Meinung ist. Das ist dann wirklich jetzt was ganz anderes. Also Michael, du bist da auch, glaube ich, überhaupt nicht alleine. Wir haben das unter unseren Artikeln oder Posts jetzt in den letzten Tagen sehr, sehr häufig oder vermehrt gelesen, sagen wir es so. Ich glaube nur, dass eine Trennung zwischen Max Eberl und Borussia Mönchengladbach wäre für den Verein katastrophal.
Ja, wäre, also egal wie so eine Trennung, von wem die ausgeht und so, wäre richtig, richtig schlecht. Also meine Meinung, weil Eber ist vielleicht sogar aktuell der profilierteste Manager der Bundesliga. Der hat unglaubliches Standing, ist, weil er einfach, weil er auch so lange schon dabei ist, auch krass vernetzt. Und wenn man jetzt mal seine Arbeit in den letzten 10 Jahren für Borussia sieht, man kann immer mal anderer Meinung sein. Aber die Tendenz, die Max Eberl hingelegt hat, ist ja schon, die spricht für sich. Also ich glaube, das wäre fatal. Aber
worüber man natürlich diskutieren könnte, das war ja auch schon mal Thema von ihm selbst tatsächlich, ob man ihm als neuem Sportvorstand, zu dem man ihn machen könnte, nicht einen Sportdirektor zur Seite stellt, der nochmal einen frischen, einen anderen Blick auf den Kader hat zum Beispiel. Das aber jetzt ist, ohne irgendwas Konkretes zu wissen, ist auch, glaube ich, nicht in Planung bei Borussia, die Idee ist verworfen. Erstmal, aber das wäre natürlich so ein Ding, wo man, keine Ahnung, ne, wo man nochmal überlegen könnte, ob das Sinn ergeben würde. Und vielleicht, das haben wir auch jetzt immer öfter gelesen, hat man sich in den letzten Jahren auch zu sehr auf Max Eberl konzentriert als alleinige, sagen wir mal, ja, wie sage ich das jetzt, ohne dass es mir negativ ausgelegt wird, Galionsfigur, sagen wir mal so.
Okay, okay, ja.
Der immer im Wind steht, der sich immer äußert, der, ja, ich will das Wort Alleinherrscher nicht sagen, aber ihr wisst, was gemeint ist.
Ja, ja, ich verstehe total, worauf du hinaus willst, und diese ja, Idee, ihm einen noch jemanden zur Seite zu stellen, irgendwie als Sportdirektor, wie auch immer, ist verworfen. Ich würde aber, und da, das ist jetzt wirklich Meinung von mir, ich glaube, warum er gerade auch so kritisiert wird, wie jetzt zum Beispiel von Michael, aber eben auch von vielen anderen, das liegt daran, vielleicht sollte man ihm, und das dockt so ein bisschen dran an, was wir eben zur Pressekonferenz gesagt haben, nicht einen Sportdirektor zur Seite stellen, sondern manchmal vielleicht, ich weiß nicht, wie man diesen Beruf nennen würde, einen Konfliktmanager, wie auch immer, weil, und das werfe ich, also wir haben es jetzt zigmal gesagt, wir sind richtige Fans der Arbeit von Max Eberl, aber was ich ihm vorwerfe und was man ihm, finde ich, vorwerfen kann, ist, wie er auf Kritik reagiert aktuell. Und er würde ja, wenn er jetzt sich das hier anhören würde oder so anhört, dann kriegt er wahrscheinlich jetzt gerade Puls, wenn ich das Wort schon wieder sage. Aber ich verstehe nicht in der Pressekonferenz, wie er sagt, er kann das Wort Wohlfühloase, das könnte er alles nicht verstehen, und Mentalität und so. Wo ich mich dann schon frage, aber es kommt ja nicht von ungefähr. Aber er bügelt das alles ab, als wenn es absurd wäre. Und das kommt halt nicht gut an.
Und das Thema ist nicht neu, ne? Weil wir hatten genau das gleiche Thema. Wir haben ja damals diesen sehr provokanten Dumpfbackenbrief geschrieben. Und da hat er ja nachher sich jetzt nicht für entschuldigt, aber er hat ja gesagt, okay, da wäre er vielleicht, also die uns Fans hätte er da jetzt nicht gemeint, die sich natürlich sachlich kritisch äußern. Na gut, jetzt kritisiert er aber auf der Pressekonferenz genau diese sachlich kritischen Fans wieder und sagt, das wäre alles Blödsinn. Und sagt irgendwie auch dieses, finde ich irgendwie auch entlarvend, dieses Mentalitätsthema käme immer nur, wenn es nicht läuft. Das stimmt nicht, ernsthaft, das stimmt wirklich nicht. Nee, dieses Mentalitätsthema ist auf dem Markt seit Hacking.
Ja.
Wir haben Jan Sommer schon vor 2,5 Jahren im Interview gefragt, ob die Mannschaft zu wenig Mentalität hat. Das ist unfair, das den Fans, die sich wirklich Sorgen machen und damit auseinandersetzen, vorzuwerfen. Und du hast recht. Vielleicht bräuchte er so eine Art Konfliktmanager, wobei ich finde, den hat er natürlich mit Markus Aretz eigentlich immer an seiner Seite. Ne? Also da ist man ja eigentlich bei Borussia gut aufgestellt und ist ja eigentlich auch irgendwie gut beraten eigentlich. Ja.
Ja, den hat er, aber manchmal kriegt man den Max Eberl dann eben doch nicht gebändigt. Aber ja.
Glaubst du denn, dass er auch hinwerfen könnte?
Glaube ich nicht. Also nee, also alles so, wie er gerade reagiert, das ist ja das, was wir im Sommer mit ihm besprochen hatten. Also man hat, also manchmal habe ich das Gefühl, so das Problem zum Beispiel der Mannschaft ist, dass da nicht alle komplett so committed und wirklich überzeugt die Identifikation mit Borussia haben. Aber so, wie Eberl gerade wieder reagiert auf Dinge und sich verschanzt und wirklich kämpft, so. Auch wenn wir dann vielleicht bei Dingen anderer Meinung sind, aber er kämpft ja für was aus Überzeugung. Das glaube ich eigentlich nicht. Gut, kann natürlich sein, so eine Situation macht ja was mit einem. Er wird natürlich gerade wahrscheinlich wieder viel nachdenken und sich ärgern. Aber ja, aber eigentlich glaube ich das nicht. Nee.
ich traue ihm diesen Umbruch auch absolut zu. Die sind gut vorbereitet im Scouting, gerade mit Corelle und so eine Schlüsselpersonalie, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber naja, wie gesagt, also wir müssen da wirklich aufpassen. Borussia muss da aufpassen und ich hoffe nur, das ist meine größte Sorge, dass allen Verantwortlichen im Verein bewusst ist, worum es da geht. Weil manchmal habe ich halt leider nicht das Gefühl, dass das der Fall ist. Und das umsorgt mich als kritisch denkenden Fan, den Max Eberl vielleicht nicht immer super findet.
Genau, und um jetzt mal die Eberl-Thematik so ein bisschen zuzumachen, finde ich wirklich symptomatisch, weil, und das finde ich das, was man rausarbeiten muss, jetzt gerade bei der Rolle von Max Eberl, ist, finde ich, eben der Punkt mit der Kritikresistenz, wie er nach außen kommuniziert, wenn es um Kritik an ihm, am Verein, am Sportlichen geht. Und da fand ich, habe ich heute Morgen irgendwo gelesen, den Tweet, jetzt Schande über mein Haupt, dass ich den jetzt nicht sagen kann, wer es getwittert hat. Falls du hier zuhörst, melde dich irgendwie bei uns, den Credit schieben wir dann nach. Er hat nämlich, das fand ich ganz lustig, getwittert gestern Abend, irgendwie, ja, Max Eberl gleich im Sportstudio und wir müssen schon mal in Deckung gehen als Fans. Gleich gibt's wieder nicht Ärger für die Mannschaft, sondern Ärger für uns Fans. Und natürlich so ein bisschen humoristisch, aber das zeigt natürlich, also it's funny cause it's true, ne? So ein bisschen, der Eindruck kommt nicht von ungefähr.
Definitiv. Und das ist aber eine ganz gute Überleitung. Wieder zurück zur Mannschaft. Schließen wir den Kreis mit dem Ausblick. Also, ne, es ist Mittwoch wieder Spiel, Samstag ist Spiel. Ich glaube, das Motto ist ja klar. Das muss man irgendwie unbeschadet überstehen. Ich habe jetzt eben ja schon gesagt, Eberl redet jetzt davon, die Mannschaft bei der Ehre zu packen. Also wer das jetzt in dieser Mannschaft noch nicht verstanden hat, der wird es jetzt auch nicht mehr verstehen.
Nein, also jetzt deshalb, wenn wir auf Frankfurt blicken, da können wir jetzt wieder wirklich nur sagen, also was ist da am Mittwoch ist das Spiel ja, ne, zu erwarten. Ich weiß jetzt, auch da wird Max Eberl jetzt wahrscheinlich wieder ausflippen, wenn er das hört. Es braucht am Mittwoch endlich mal eine geschlossene Leistung und ein Auftreten der Mannschaft, wo man das als Fan das Gefühl hat, ja, die sind überzeugt davon, dass die heute gewinnen wollen.
Ja, wenn er da ausflippt, dann mache ich mir große Sorgen um ihn. Also das ist ja wohl das Mindeste, was man erwarten darf. Und ich glaube, das sieht er übrigens genauso.
Ja, natürlich, er sieht das genauso. Aber er wird sagen eben, dass es dieses, ne, von wegen Wohlfühl-Oase Mentalitätsproblem eigentlich, dass er das nicht sieht. So ist mein Eindruck. Zumindest nach außen. Ne? Das muss man ja auch ehrlich sagen. Intern wird er natürlich anders sprechen als auf Pressekonferenzen. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Aber ja, Mittwoch irgendwie ist so ein Spiel direkt im Anschluss ja immer Fluch und Segen, ne? Andererseits, also spielerisch, boah, wenn man das da Samstag gesehen hat, erwarte ich Mittwoch nicht viel. Aber natürlich ist es eine Chance zur schnellen Wiedergutmachung. Aber so richtig, was ja auch noch hinzukommt, es wird ein ziemlich leeres Stadion wahrscheinlich wieder. Und wenn Borussia, wenn man jetzt diese Saison eine Sache sieht, wir sind wieder richtig, richtig auswärts schwach, eigentlich heimstark, aber der Heimfaktor geht jetzt so ein bisschen verloren gegen Frankfurt. Also, boah, Lucien Favre würde sagen, es wird sehr, sehr schwer, ne? Also
extrem schwer.
Extrem schwer, ja. Wenn, also, dann wäre es sogar nicht keine favrische Phrase, sondern es wird wirklich extrem schwer. Aber mal sehen, ja, hilft nichts. Da muss alles rein und eigentlich ist das ein Pflichtsieg.
Kannst du dich gut auf die Pressekonferenz setzen und Phrasen dreschen. Ich sehe halt auch irgendwie so aufstellungsmäßig jetzt gar keine große Chance mehr, dass er jetzt da irgendwas Wildes machen kann, weil die Aufstellung ist ja ganz gut so gewesen, wie wir alle aufgestellt hätten. Ob jetzt Hannes Wolf dann gerade der Heilsbringer ist, den reinzuschmeißen, möchte ich jetzt hier ganz offen bezweifeln. Von daher, ich bin da wirklich gespannt. Ich blicke da mit Sorge drauf. Ich hoffe natürlich im tiefsten auf den Befreiungsschlag. Da habe ich aber jetzt 3 Spiele drauf gehofft. Und naja, es würde mich wundern, wenn die Mannschaft auf einmal ein anderes Herz an den Tag legt. Aber wie hieß es damals so schön, Wunder gibt es immer wieder.
Ja. Schauen wir mal, würde ich sagen. Ne? Wir werden es am Montag, oder ihr werdet uns dann am Montag hören, wie wir die gelaufene Borussia-Woche dann besprechen mit euch und nochmal so ein bisschen auch allgemein auf einen Cut machen, auf die Hinrunde blicken und schauen, wie Borussia dann diese sehr kurze Winterpause geht.
Genau, das versuchen wir dann im Kreis unserer Mitgedacht-Kompagnons auch nochmal in aller Ruhe zu machen, kleines Fazit zu ziehen. Ich glaube, dabei belassen wir es heute, weil es ist, ihr merkt es auch am Ende so, wir wissen halt auch nicht, was da kommt und erklären können wir es eh nicht. Wir sind alle wieder total gespannt auf Pressekonferenz, aufs Auftreten der Mannschaft. Und dann schauen wir, wollen wir tippen oder sollen wir uns das in der Lage lieber ersparen?
Christoph, du stellst Fragen.
2-1 bei dir oder was?
Ja, also erstmal machst du dich schon lustig, ne? Ja, ich tippe, nee, ich tippe 3-1. Pass auf, guck mal.
Ja, dann sage ich 1-1. Vielleicht, ich musste gerade lachen, weil ich irgendwie gegen Freiburg 4-1 getippt habe und gesagt habe, es wird eine Derby-Wiedergutmachung. Ich würde sagen, das hat nicht funktioniert.
Ja, ich würde es auch. Also ich glaube, wir haben jetzt über vieles diskutiert, viele verschiedene Sichtweisen, aber ich glaube, das hat nicht funktioniert. Würde mich jetzt überraschen, wenn da jemand widerspricht. Naja, lass uns in die Woche gehen. Wir können nur das Beste hoffen. Wir danken aber erstmal euch natürlich wieder allen, die jetzt zugehört haben. Und weisen euch nochmal darauf hin. Wir haben es eingangs gesagt, am 27., also in der Winterpause, kriegt ihr nochmal eine Trikotfolge. Und wir bitten euch nochmal, Football was my first love, wählt den Podcast des Jahres. Wir sind im Halbfinale, votet da für uns. Wir werden das auch auf Instagram, kann man da voten. Wir werden das da sicher auch nochmal bewerben, euch damit nerven. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da für uns in die Bresche springt.
Genau, bis Mittwoch ist Halbfinale und danach geht's dann ins Finale. Das heißt, wir werden euch dann noch ein paar Tage mit nerven, aber wenn wir am Ende dann gemeinsam auf dem Treppchen stehen und zwar ganz oben, dann sind wir alle happy.
So ist es. Dann bleibt gesund, kommt gut durch die Woche und kommt langsam, zumindest ein wenig in Weihnachtsstimmung. Bis nächste Woche.
Auch wenn die Truppe nichts dafür tut. Macht's gut. Ciao.
Bis dann.